Unser Gemeindeleiter, der Ruben König, der hat an unserem Impulstag im November uns was sehr Wichtiges ans Herz gelegt. Da ging es ums persönliche geistliche Wachstum am Impulstag und auch um das Wachstum der Gemeinde. Aber im Zusammenhang mit dem persönlichen geistlichen Wachstum hat Ruben gesagt, kauen und verdauen, das wäre wichtig. Vielleicht diejenigen, die dabei waren, erinnern sich, nicht ständig sich neu was reinfüttern und man muss es irgendwie auch gekaut kriegen und verdaut bekommen. Also sich nicht ständig mit neuem geistlichen Input zuballern, sage ich mal so krass, sondern sich die Zeit nehmen, wirklich zu verstehen, was man da gehört hat, um es dann auch umsetzen zu können. Gott gibt uns immer wieder Wichtiges zum Kauen und Verdauen. Und darum geht es auch heute in unserem Bibeltext. Der ganze Text, der mir da vor Augen gekommen ist, der wäre für heute zu viel. Das würde uns alle erschlagen. Ihr könnt in Ruhe zu Hause heute Nachmittag oder im Laufe der Woche noch weiter an diesem Text kauen und verdauen, denn er ist herausfordernd. Und ich habe mir jetzt heute aber für die Predigt einige Verse aus dem 6. Kapitel vom Johannesevangelium rausgenommen, die ich jetzt mit euch zusammen anschauen will. Das 6. Kapitel vom Johannesevangelium beginnt mit dem Bericht über ein krasses Wunder, was durch Jesus geschehen ist. Da waren viele Leute, die waren hungrig und es gab nur 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Wie kriegt man jetzt die ganzen Leute satt? Im Vertrauen und in der Verbundenheit, die Jesus mit dem Vater im Himmel hatte, hat er die satt gekriegt. Das war so beeindruckend, was da die Leute miterlebt haben, dass sie gesagt haben, dieser Jesus, das muss der Messias sein, den uns Gott versprochen hat und jetzt wollen wir ihn zum König krönen. Man hätte jetzt erwartet vielleicht, dass Jesus die Chance nutzt, hurra, die checken, wer er ist und er lässt sich da zum König krönen. Nee, Jesus entzieht sich, er möchte das nicht, aber es klappt nicht so wirklich, tags drauf finden ihn die Leute dann doch. Und da beginnt jetzt unser Text, damit steigen wir jetzt ein, was Jesus dann den Leuten sagt, die ihn da gefunden haben und mit denen er jetzt spricht. Johannes 6, Abvers 27. Jesus sagt, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen, damit spricht er von sich, euch geben wird. Denn diesen hat der Vater gegeben, hat Gott beglaubigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Bei dem Wichtigsten, was Gott uns immer wieder anbietet, zum Kauen und Verdauen, da geht es nicht um unser biologisches Leben, sondern um das ewige Leben. Das steht hier im Fokus. Wir beginnen unser Leben hier biologisch, das ist so der Start. Aber letztlich sind es nicht unsere Eltern, die uns das Leben schenken. Unser Leben geht auf Gott selbst zurück. Und bei ihm soll es dann auch einmal enden. Gott selbst, der will unser wahres Zuhause sein, nicht unser Elternhaus hier auf dieser Erde. Unsere wahre Heimat, die ist an seinem Herzen. So sind wir gedacht, so sind wir geschaffen von ihm. An seinem Herzen zu sein, für immer und ewig mit ihm verbunden. Im Einklang zu sein mit unserem Schöpfer. Das ist das wahre, uns von Gott zugedachte Leben. Für jetzt und für alle Ewigkeit. Habe ich hier gerade was falsch gemacht? Bin da dran gekommen, glaube ich, ja. Sorry, ich wollte dich nicht schocken am Beamer. So, jetzt habe ich mich selber aus der Kurve gehauen, aber genau, im Einklang verbunden zu sein mit unserem Schöpfer, für jetzt und in alle Ewigkeit, das ist das, wozu es uns letztlich gibt, auch wenn wir biologisch anfangen. Aber unser Leben soll sich nicht im biologischen Leben erschöpfen, sondern es ist offen für die Ewigkeit, offen für den Himmel. So ist es zumindest von Gott gedacht. Das Problem ist, dass wir dieses ewige, dieses wahre Leben von uns aus nicht erreichen können. Dafür braucht es ein neues Herz. Ein Herz, das für Gott offen ist, das für Gott empfänglich ist. Das können wir uns nicht selbst verschaffen. Das ist das Werk, das nur Gott an uns tun kann. Wir können uns nicht selber zum Glauben an ihn führen. Das muss er uns schenken. Und das bedeutsamste Werk, und das macht Jesus hier in diesem Text deutlich, das bedeutsamste Werk Gottes, um unser Herz neu zu machen, das stand damals vor den Menschen in einer Person, nämlich in Jesus selbst. Und mit dem Bibeltext, den wir jetzt gerade vor Augen haben, stellt Gott uns seinen Botschafter Jesus vor Augen, damit auch unsere Herzen ihn hoffentlich sehen können, wenn sie bereit sind dafür. Deswegen habe ich das jetzt so auf die Folie geschrieben, inmitten dieser vergänglichen Welt, wo es uns primär ums biologische und irdische Leben geht, da ist Jesus der Botschafter Gottes für das ewige Leben. Und er sagt uns eben, dass es das ewige Leben gibt, dass das der wahre Sinn des Lebens ist. Er informiert uns darüber, erklärt uns auf, was wir darüber wissen müssen. Und alle, die nach dem wahren, nach dem ewigen Leben hungern, die spüren, das muss doch mehr sein im Leben als das, was ich so hier wahrnehme, die lädt er ein, zu ihm zu kommen und sich ihm anzuschließen. Dieses wahre, dieses ewige Leben, es müsste doch eigentlich das Attraktivste sein für uns Menschen. Da müsste doch ein riesen Hunger danach sein, sagen, hier, das will ich haben. So in der vollendeten Vollkommenheit sein zu dürfen, sich entfalten zu können, endlich frei von all dem Schwierigen, was diese Welt ausmacht, dem Belastenden, Sinnlosen, was so schmerzlich ist, so qualvoll ist, was so kaputt ist in uns oder in dieser Welt, das Bösartige und so weiter. Davon frei zu sein, in der vollendeten Vollkommenheit zu sein, die in unsere Herzen bereits gelegt ist als Sehnsucht. Warum, ja, ist es nicht das Attraktivste für uns Menschen? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass halt wirklich alles Böse, alles Schlechte, alles Verkehrte, alles Schädliche, alles Zerstörerische beiseite geschafft werden muss. Aber Gott wird es nicht einfach aus unseren Herzen rausreißen. Das macht er nicht. Die Entgiftung, die in unseren Herzen nötig ist, die Neugestaltung unserer Herzen, die könnte Gott nicht ohne uns zu entmündigen durchführen. Er macht es nicht an uns vorbei. Er bezieht uns damit ein. Es braucht unsere Mitwirkung. Unsere Offenheit, unsere Empfänglichkeit für das, was Gott uns zu sagen hat an Wahrheit. Und es braucht unsere Bereitschaft, dass wir uns wirklich verändern wollen, wirklich verändern lassen. Das heißt, dass wir loslassen, was einer echten Veränderung unseres Herzens im Weg steht. Und darüber spricht Jesus in diesen Versen aus dem 6. Kapitel des Johannesevangeliums, wo er sagt: Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Es steht in den Propheten geschrieben, sagt Jesus, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und Jesus führt fort, jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Und dann viele Verse später greift er den Faden auf. Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Ich finde es so wichtig, was Jesus da uns in Vers 45 sagt. Bevor wir es mit Jesus zu tun bekommen, arbeitet Gott schon längst an unseren Herzen. Alle werden von Gott gelehrt sein. Auch wenn wir mit Jesus vielleicht noch gar nichts anfangen können, ist Gott längst schon dabei, dass er an unseren Herzen arbeiten will, dass er unsere Herzen erreichen will. Da geht es schlicht und einfach um die Wahrheit, um das Gute, das Richtige, das Gerechte, das, was echt ist, was Substanz hat, nicht was vorgegaukelt ist, das Wahrhaftige, das, was gesund ist, was aufbaut, was liebevoll ist, hilfreich und so weiter. Deswegen war ich so dankbar, dass wir vorhin als Eingang zur Predigt dieses Lied gesungen haben, Vater des Lichts. Er freut sich an seinen Kindern. Die Kinder sind die, die ja, anfangen, sich zu öffnen für ihn. Wir sind alle seine Menschenkinder, wir sind alle verloren gegangen. Aber die, die ja, anfangen, sich für ihn zu öffnen, da kommt schon was in Gang. Die Vorarbeit Gottes an unseren Herzen. Und Jesus macht ja auch deutlich in dem Text, es geht darum, offen zu sein für das, was Gott einem sagt, das, was Gott an Wahrheit zu uns kommen lässt, das zu hören und auch aufzunehmen und umzusetzen, der von dem Vater hört, was der Vater zu sagen hat in dieser Welt und es lebt und es umsetzt, der es tut, der lernt, der zu lernen bereit ist. Dessen Herz, der so sein Gott an seinem Herzen arbeiten lässt, wo er vielleicht noch gar nicht denkt, dass das was mit Gott zu tun hat oder mit Jesus zu tun hat, zu gegebener Zeit wird dann er auch Gott mehr und mehr erkennen können und dann auch irgendwann zu seiner Zeit von Gott sich zu Jesus führen lassen können und dann hoffentlich auch wollen. Und das hat Jesus schon einige Verse vorher ausgedrückt, aber von der Sinnlinie habe ich die Verse jetzt mal in die Reihenfolge gebracht, wie es von der Logik her ist. Und dann sagt er nämlich in Vers 37, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Ja, wo diese Vorarbeit Gottes an unserem Herzen gezündet hat, ja, da steht dem nichts im Wege, zu Jesus zu kommen. Und Jesus führt fort, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Was Jesus da klar macht in der Tiefe, wenn man sich mit dem Text beschäftigt, ist klar, dass Jesus damit sagt, wer zu ihm kommt, wer bei ihm bleiben will, wer ihn als höchste Autorität anerkennt, wer sich mit seinem Leben ihm unterstellt, der hat auf die sichere Seite des Lebens gewechselt. Und Jesus wird keinen rausschmeißen zurück auf die unsichere Seite, wer bei ihm Hilfe sucht, wer sich ihm anvertraut. Der Grund, warum Gott uns zu Jesus führen will, ist ein ganz einfacher. Weil Jesus der Ermöglicher des wahren ewigen Lebens ist. Hier für uns in dieser Welt. Es beginnt hier auf der Erde, in dem, wie wir Gott an unserem Herzen arbeiten lassen. Aber letztlich verdient es seinen Namen nur als ewiges Leben, wenn es sich dann auch in der Ewigkeit fortsetzen kann. Und genau darum geht es dann Jesus in diesen Versen. Ab Vers 51 sagt er, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich ihm geben werde, was ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und er führt fort, Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht, und jetzt wird es herausfordernd, das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus spricht hier von seinem Sterben, dass er sein göttliches Leben für uns gibt, für unsere sündigen Herzen, die nicht mehr Leben aus sich selbst haben. Das ist uns abhanden gekommen durch den Sündenfall. Es ist nur noch die Gnade Gottes, die uns am Leben erhält. Aber das, was ursprünglich da war, an göttlichem Grundimpuls in unserem Sein, das ist durch den Sündenfall futsch gegangen. Was uns hier begegnet in diesem Text, es ist sehr provokant formuliert, das ist das, was im Zentrum des Abendmahls steht, was wir heute im Gottesdienst feiern wollen. Jesus opfert sein göttlich vollkommenes menschliches Leben für die Rettung unserer Herzen, unserer Seelen. Als Ebenbilder Gottes haben wir ein göttliches Herz von ihm bekommen. Das ist das, was uns, glaube ich, von den Engeln unterscheidet. Sie sind dienstbare Geister, sie sind auch seine Geschöpfe. Aber wir haben etwas von Gott bekommen. Wir haben nicht die Potenz von Engeln geistlich, aber wir haben etwas bekommen, wonach sich die Engel, glaube ich, sehen, wenn ich die Bibel richtig verstehe. Wir haben dieses göttliche Herz von Gott bekommen. Aber durch die Sünde ist diese ursprüngliche Göttlichkeit unseres Herzens so entstellt und verunreinigt, dass Gott unsere Herzen nur verwerfen kann, diese verunreinigten, entstellten Herzen. Die sind untauglich geworden für die himmlische Welt, für das Zusammensein mit ihm in Ewigkeit, für unsere göttliche Aufgabe, die wir im Himmel mal erfüllen sollen. Wir brauchen ein neues Herz und das kann uns nur Gott geben, das können wir nicht selber machen. Wir sind auf der falschen Seite gelandet und brauchen Erlösung. Wir können uns nicht selbst aus dem Sumpf der Sünde ziehen. Wir können uns nicht selbst entgiften, unsere Herzen heilen, uns einen neuen göttlichen Sinn geben. Das geht nicht. Spätestens dann, wenn wir vor Gott stehen, werden wir das merken, dass uns nichts retten kann, außer Jesus allein. Und genau dazu ist Jesus vor 2000 Jahren hier auf die Erde gekommen. Und der Auftrag von Jesus, dazu auf die Erde zu kommen, das war eben nicht nur das, was uns so angenehm ist, dass er Ermöglicher des ewigen Lebens sein will oder ist, sondern das ist dann für uns das Schwierige. Jesus ist auch Prüfstein des ewigen Lebens für uns. Er ist der, an dem wir als Sünder vielleicht Anstoß nehmen. Zum Beispiel mit der Aussage, wo Jesus ganz klar den Fokus setzt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es gibt nur einen Weg zu Gott und in die Ewigkeit, und der ist über Jesus. Jesus ist und bleibt der einzige Weg zu Gott. Und mit dieser provokanten Wahrheit will Gott uns nicht ärgern, vergrätzen oder uns den Weg zum Himmel verschließen. Er möchte damit unsere Herzen prüfen. Warum ärgern wir uns darüber, wenn Gott uns völlig zu Recht mit unserer Sündhaftigkeit, mit unserer Fehlerhaftigkeit, mit unserer Verstocktheit, unserem Eigensinn, mit unserer Verantwortungslosigkeit, mit unserer Schuld und so weiter, wenn Gott uns damit zu Recht konfrontiert? Und warum nehmen wir Anstoß daran, dass Gott sich selbst in der Person von Jesus für uns dem Verderben übergeben hat, damit wir nicht ewig im Verderben landen müssen und da hängen bleiben müssen? Warum nehmen wir da Anstoß dran, haben da Probleme mit, dass Gott uns das abnimmt, was eigentlich uns zusteht, dass er das selber schuld hat? Warum nehmen wir Anstoß dran, statt uns wachrütteln zu lassen von ihm, zu sehen, was auf dem Spiel steht? Unser Leben hier ist keine Lappalie, und es wird uns ja klar, wenn andere uns was Schlimmes antun, wenn uns Blödes widerfährt, dann checken wir das. Oh, da ist irgendwas Schlimmes in der Welt, da stimmt was nicht. Aber mit unseren Herzen sind wir ja auch irgendwie dran beteiligt an dem Schlimmen dieser Welt, mehr oder weniger. Aber es geht um die Grundeinstellung unseres Herzens. Und das soll sich zeigen am Prüfstein von Jesus. So verstehe ich das Neue Testament. Und so verstehe ich auch das Alte Testament mit der ganzen Vorbereitung Gottes des Vaters durch sein Volk Israel, bis dann die Zeit reif war, dass Gott selber sich als Kind in der Zartheit und Schwachheit in die Krippe legen lassen konnte von Menschen, sich in die Obhut von Menschen begeben hat, der allmächtige Gott. Wir haben es mit dem ersten Lied im Gottesdienst gesungen. Ich fand es so passend, war so überrascht, denke, wow, ich wusste ja schon, was in der Predigt kommen wird und habe gedacht, das ist stark. Leute, hört euch das nochmal später an. Wir haben ja den Gottesdienst im internen Bereich verfügbar, die ganze Videoaufnahme. Ich hoffe, es klappt. Manchmal klappt es nicht, aber und hört es euch nochmal an, dieses erste Lied. Und wie Gott sich uns da vor Augen malt. Oder was in dem Lied ausgedrückt ist, wie er eben sich in die Welt reinbegeben hat. Das ist ja nicht nur was vor Augen malen, sondern es ist ja tatsächlich vor 2000 Jahren wahr geworden. Es ist passiert, es ist geschehen. Und Jesus fährt fort in Vers 56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, wird auch leben um meinetwillen. Ah, da steckt so viel drin. Ich gehe jetzt nur auf das ein, was ihr findet, wenn ihr euch den Bibeltext heute Nachmittag oder wann auch immer mal komplett durchlest. Die Zuhörer von Jesus, die fanden das damals ganz, ganz schrecklich, was er da gesagt hat. Die fanden das abstoßend, die fanden das widerlich, unerträglich. Und ein großer Teil, der größere Teil seiner Anhänger, hat sich genau wegen dieser Worte wieder von Jesus abgewandt. Der Prüfstein, der Jesus ist, mit dem, was er ihnen zugemutet hat, ihre Herzen haben diese Prüfung nicht bestanden. Die haben gesagt, nee, das gefällt uns nicht. Also ein Messias, der sowas sagt, ja, die Erlösung hätten wir schon gern, aber was er uns da sagt, das gefällt uns nicht. Ich finde es schon nachvollziehbar, dass die damit Probleme hatten. Wenn ihr das dann lest, geht es euch vielleicht auch so. Das klingt ja wie Kannibalismus. Ja? Das klingt wie ein grauenhafter religiöser Kult, wo Menschenopfer verspeist werden. Ja, es ist drastisch, wie Jesus da redet. Und er wollte mit Sicherheit nicht, dass die alle weggehen von ihm. Er wollte, dass die bei ihm bleiben und dass sie irgendwann, wie die 12, die bei ihm geblieben sind, verstehen, was der tiefe Sinn dieser Worte ist. Wir sind in der glücklichen Situation, wir haben ja den kompletten Blick auf die Sache, was damals passiert ist, was die Jünger von Jesus, die Ersten, erst nur schrittweise begreifen konnten, erfassen konnten. Und wir haben jetzt das ganze Bild. Und was Gott hier uns mit Jesus sagt, er malt uns eigentlich nur drastisch unseren wahren Herzenszustand vor Augen. Da musste einer ins Verderben gehen. Ich sag's mal, damit ich da nicht rein muss. Ich, Tobias, muss nicht ins Verderben gehen, wenn meine Zeit hier um ist, weil dafür einer gekommen ist, der das gemacht hat. Und das war Jesus. Und genau das ist es, was wir im Abendmahl feiern, was im Abendmahl Gestalt gewinnt, wenn wir dann Brot und Traubensaft zu uns nehmen. Es ist nämlich im Grunde nur das Eingeständnis, da musste einer für mich ins Verderben, damit das Verderben mich nicht ereilt. Und dieser Einzige, der das machen konnte, der dazu in der Lage war, der einzige Mensch dieser Welt, der das leisten konnte, das war Jesus. Weil sein Herz nicht von der Sünde infiziert war. Eine wichtige Klarstellung, man kann auch da Jesus missverstehen, so als würde es schon einfach durch das, dass man einfach nur Brot und Traubensaft zu sich nimmt, vom Verderben errettet sein. Das wäre oberflächliches Verständnis. Vom Verderben retten kann nur Jesus mit dem, was er vor 2000 Jahren für uns getan hat. Aber wenn wir unsere Verlorenheit eingestehen und ganz bewusst und willentlich Jesus als unseren Erlöser anerkennen und für uns haben wollen, dann festigt das und stärkt das und bestätigt das unsere Herzensverbindung zu Jesus, wenn wir nachher Brot und Traubensaft zu uns nehmen. Amen. Ja. Um diese Herzensverbindung mit Jesus, um die geht es. Das nennt die Bibel Glaube. Und Glaube ist nicht nur ein Erkennen oder Anerkennen, so Gott gibt's, sondern ein sich einlassen auf diesen Gott. Auch wo er manchmal herausfordernde Dinge sagt. Ein sich verbinden lassen mit Gott. Ein Eingehen in eine lebendige Verbindung mit dem ewigen Gott, obwohl wir nur irdisch vergängliche Menschen sind. Und diese Beziehung, die ich gerade so angerissen habe, darin sehe ich den Kern des wahren, des ewigen Lebens. Das wahre, bestimmungsgemäße Leben, wie Gott es für uns gedacht hat, im Einklang und in der Verbundenheit mit unserem ewigen Gott und Schöpfer. An Jesus scheiden sich die Geister, weil er in Person der Beginn, der Anfang des ewigen Lebens ist, inmitten dieser vergänglichen Welt. Eigentlich hätte da jetzt ich was anderes erwartet. Ah, da ist es. Jesus ist der Beginn des ewigen Lebens, der Anfang des ewigen Lebens für uns mitten in dieser vergänglichen Welt, wo unsere Herzen immer noch so von der Sünde bestimmt werden. Damals wie heute hat sich das Zusammenkommen mit Gott, das Zusammensein mit Gott in der Person von Jesus realisiert. Da findet es statt, da gewinnt es Gestalt. Für die anderen Jünger Jesus, bis auf die 12, alle die dann wieder weggegangen sind, für die war das schade. Die waren schon so nah dran, aber sie sind nicht drin geblieben. Sie waren offenbar nicht bereit dazu, weiter zu kauen und zu verdauen, was der lebendige Gott ihnen aus der Ewigkeit Wichtiges für dieses irdische Leben und für unsere Herzen rüberreicht. Die 12 sind bei ihm geblieben. Die 12 hatte Jesus sich auch selber ausgesucht und er hatte vorher gebetet um Klarheit vom Vater im Himmel, weil der Vater wusste, wo sind Menschen, die bereit sind, wirklich ja, dran zu bleiben, auch wenn einer von denen dann am Schluss Jesus verraten hat. Aber auch er hat in den Plan Gottes gehört. Der Vater im Himmel, er kriegt mit, was mit unseren Herzen passiert, wenn er zu uns redet. Ob wir bereit sind zu kauen und zu verdauen oder ob wir uns immer wieder gegen seine Wahrheit sperren. Und jetzt gehe ich nochmal hier zurück. Ich habe nämlich unten noch Verse eingeblendet, da sagt nämlich zum Abschluss noch der Petrus etwas ganz, ganz Wichtiges. Als Jesus dann auch seine 12 fragt, wollt ihr nicht auch gehen? Alle anderen sind weg und ihr 12, wieso wollt ihr noch bei mir bleiben? Und da heißt es im Bibeltext, Simon Petrus antwortete Jesus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Da hat der Beginn des ewigen Lebens tatsächlich gezündet bei den 12. Und ich fand es spannend, diese Reihenfolge, wir haben geglaubt und erkannt. Da steht nicht, wir haben erkannt und geglaubt. Ja? Zuerst muss der Glaube zünden, dieses ja, ich will bei dir dem lebendigen Gott sein. Ich habe noch nichts verstanden vielleicht, aber ich spüre, in dir begegnet mir etwas, was ich so im Leben noch nicht gefunden habe. Da geht es um eine Qualität, um eine Dimension des Lebens. Ich kann die noch gar nicht richtig in Worte fassen, aber ich spüre, das ist das Richtige und das will ich haben. Und deswegen gehe ich zu Jesus und bleibe bei ihm. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Du hast Worte ewigen Lebens. Sie haben gespürt, sie bekommen etwas gesagt, was sie sonst in dieser Welt in der Qualität noch nicht gehört haben. Jesus war für sie zum Beginn des ewigen Lebens geworden, für diese 12, die bei ihm geblieben sind, obwohl er ihnen ordentlich was zum Kauen und Verdauen da gegeben hat. Und bevor wir jetzt dann zum Abendmahl übergehen, möchte ich uns die Frage stellen, wer ist Jesus für dich? Petrus hat seine Antwort gegeben, als Jesus gefragt hat, und ihr, wollt ihr nicht auch gehen? Wie willst du aus diesem Gottesdienst rausgehen, mit Jesus im Herzen verbunden oder nicht? Wer ist Jesus für dich? Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist. Ich weiß nicht, wie es in deinem Innenleben aussieht, in deinem Herzen, ob da schon ein Glaubensleben ist oder nicht. Wer ist Jesus für dich? Ist er der Prüfstein, an dem du dich stößt, wo du sagst, das klingt mir zu absolut, zu elitär, mag ich nicht? Oder kannst du Jesus als deinen Erlöser sehen? Kannst du ihn erkennen als den, den Gott dir geschenkt hat, durch den Gott selbst für dich durchs Verderben gegangen ist, damit es dir nicht blühen muss? Wenn du Jesus als den Ermöglicher des ewigen Lebens sehen kannst oder erahnen kannst, wenn du eine Ahnung davon haben kannst, dass in ihm das ewige Leben für dich hier schon beginnen soll, durch die Verbindung, die er mit dir eingehen möchte. Wenn das so ist, dann nimm Jesus jetzt als deinen Erlöser an. Öffne dein Herz für ihn. Sag, ja, komm da rein, Jesus. Und wenn Jesus dein Erlöser ist, dann feier gleich das Abendmahl mit, indem du Brot und Traubensaft wirklich nimmst von Jesus und nimm ihn damit als deinen Erlöser wieder rein in dein Herz oder zum ersten Mal in dein Herz. Bestätige deine Verbundenheit mit ihm, dass du mit ihm verbunden sein willst in Zeit und Ewigkeit. Und es wird dich festigen, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, und dich stärken, wenn du es wieder neu bestätigst, dass Jesus dein Erlöser sein soll. Aber unser Text, da hat unser Gott auch was für uns, wenn wir vielleicht mit Jesus als Erlöser noch nichts anfangen können. Dann ist das Wichtige, sei wenigstens offen für die Wahrheit, in die Gott dich immer mehr hineinführen will, an die dich Gott immer mehr ranführen will. Und lerne, das, was Gott dir zeigt, was du verstehst über die Wahrheit, dann auch zu leben. Es nicht nur im Kopf zu haben, sondern auch in die Umsetzung zu gehen. Dass du wirklich lernender sein kannst. Denn dann kann Gott zumindest schon mal an deinem Herzen arbeiten. Aber egal, was du von ihm hältst, das ist das Wunderbare der biblischen Botschaft von vorne bis hinten. Gott liebt dich so, dass er selbst für dich durchs Verderben gegangen ist, damit Jesus Christus auch dein Erlöser sein und werden kann. Amen.